Die Presse.
8 Monate Wehrdienst plus 2 Monate Übungen im Anschluss. Das hat die Wehrdienstkommission der Regierung als ein gutes Modell für eine Wehrdienstreform empfohlen. Herausgekommen ist nun aber ein anderes Modell. Seit Montag ist fix, dass die Bundesregierung sich auf ein Modell geeinigt hat, das 6 Monate Grundwehrdienst vorsieht und daran anschließend 3 Monate Pflichtübungen bei der Miliz. Nun fragt man sich natürlich, ist das dasselbe in Grün, nur mit einem anderen Etikett, oder steckt da doch ein handfester Unterschied in diesen beiden Modellen? Außerdem fragen wir uns, ob das Modell der Regierung überhaupt eine Reform, eine echte Reform darstellt oder nicht. Über all das spreche ich heute mit meinem Gast Franz Stefan Gadi. Er ist Militärexperte mit Spezialgebiet Ukraine und er ist Buchautor. Zuletzt erschienen ist im Molden Verlag sein Buch Überfall, wenn der Krieg zu uns kommt. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit einigen Jahren eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie da sind.
Raiffeisen, fit to invest, erleben statt erklären, spielend einfach investieren lernen. Gibt es den perfekten Zeitpunkt, um an der Börse zu investieren? Viele warten auf den richtigen Moment, doch genau der lässt sich kaum vorhersagen. Raiffeisen, fit to invest, macht anhand realer Marktdaten erlebbar, warum langfristiger Anlageerfolg meist nicht vom perfekten Einstiegszeitpunkt abhängt. Das interaktive Tool zeigt, dass kurzfristige Schwankungen zum Investieren dazugehören und Market Timing langfristig nur selten zum Erfolg führt. Wer investiert bleibt und auf Risikostreuung setzt, hat bessere Chancen, von den langfristigen Wachstumschancen der Kapitalmärkte zu profitieren. Mit Fit to Invest viele Jahre an der Börse in wenigen Minuten erleben. Fit to Invest wird präsentiert von Raiffeisen in Kooperation mit der Universität Graz. Jetzt mehr erfahren und kostenlos ausprobieren unter fittoinvest.raiffeisen.at.
Hallo Franz Stefan Gadi, schön, dass du da bist.
Servus, hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Zuerst möchte ich einmal wissen, wie würdest du jetzt den Entwurf nennen, den uns da die Dreierkoalition am Montag präsentiert hat?
Ich würde ihn tatsächlich eine Reform nennen.
Ach schon, okay.
Es ist eine Reform, es ist ein positiver Schritt. Mhm. Natürlich hätte ich, und das ist ja auch öffentlich bekannt, ein anderes Modell bevorzugt, aber dieses Modell ist sehr nah an dem Modell 8 plus 2, also 8 Monate Grundwehrdienst plus 2 Monate verpflichtende Milizübungen, und in der Hinsicht sehe ich es als einen positiven Schritt, und es war eine schwere Geburt, aber ich glaube, wir müssen auch diese Diskussion jetzt hinter uns lassen und jetzt dem österreichischen Bundesheer die Rahmenbedingungen geben, also das heißt den parlamentarischen Prozess jetzt da schnell quasi abschließen, um dann letztendlich dem Bundesheer Planungssicherheit zu geben, inwiefern eben die nächsten Kontingente dann schon einen verlängerten Wehrdienst ableisten können oder nicht. Ja.
Jetzt, bevor wir nach vorne schauen, schauen wir trotzdem nochmal kurz zurück, nämlich auf diese Modelle der Wehrdienstkommission. Du hast schon erwähnt, es steht hier ja sozusagen 8 plus 2 versus dem jetzt entschiedenen Modell oder am Tisch liegenden Modell 6 plus 3. Sag uns einmal, in Summe sind das eine 10 Monate und das andere 9 Monate mit ein bisschen einer anderen Verteilung. Ist das wirklich so ein großer Unterschied, über den wir da reden?
Es ist tatsächlich ein großer Unterschied, und ich hätte tatsächlich etwas ganz anderes gesagt, wenn es 6 plus 2 gewesen wäre. Das heißt also 6 Monate Wehrdienst und dann 2 Monate verpflichtende Milizübungen, weil das wäre quasi nicht genug gewesen für die Ausbildung der Soldaten und Soldatinnen. Ich habe die letzten Wochen auch damit verbracht, mit ganz vielen Offizieren und Unteroffizieren, die in der Ausbildung des Bundesheeres sind oder in der Ausbildung von Rekruten, Rekrutinnen sind, zu sprechen eben. Die haben mir teilweise ihre Ausbildungspläne geschickt, Dienstpläne und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, dass im Moment die Ausbildung nicht adäquat ist. Dass jetzt schon so ist, dass unsere Unteroffiziere und Offiziere in der Ausbildung Überstunden machen müssen, weil es nicht genügend Personal gibt, die Soldaten gut auszubilden, und dass einzelne Ausbildungsabschnitte überhaupt nicht durchgenommen werden können oder nur gestreift werden können. Und der wichtige Punkt hier, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, ist, dass das militärische Handwerk viel komplexer geworden ist jetzt hier in den 2020er Jahren. Man sieht es ja auch in der Ukraine eben, die unbemannte Kriegsführung, neue Waffensysteme und so weiter. Also man kann jetzt nicht den Wehrdienst heute mit dem vor 30, 40, 50 Jahren eben vergleichen. Es ist so viel komplexer geworden und gleichzeitig ist aber die Zeit kürzer geworden, auch wo wir eben ausbilden können. Es gibt nicht mehr genügend Überstunden, weil die Soldaten bzw. das Personal eben nicht vorhanden ist. Es wird nicht mehr am Samstag auch ausgebildet oder geübt. Also wir haben irrsinnige Herausforderungen hier und hätten wir tatsächlich jetzt diesen einen extra Monat nicht bekommen, dann wäre es mir schwer vorstellbar gewesen, ableitend von diesen Plänen, die ich in den letzten Wochen studiert habe, wie wir die Soldaten, Soldatinnen wirklich so ausbilden können, dass sie effektiv auf dem modernen Gefechtsfeld eingesetzt werden können. Und das klingt immer vielleicht abstrakt, das moderne Gefechtsfeld. Es geht hier einfach darum, dass die Soldaten das notwendige Know-how haben, im militärischen Ernstfall im Gefecht zum Beispiel richtig zu handeln und dass sie eben unter Anführungszeichen jetzt nicht selbst Probleme schaffen. Das heißt eben in der Panik, in Ausnahmesituationen macht man oft das Falsche. Da gibt es dann Verletzungen, die man sich selber unabsichtlich zufügt, beziehungsweise man kann auch eigene Soldaten zu Schaden kommen lassen wegen dem fehlenden eigenen Handeln oder einzelnen anderen Sachen, die man eben macht, wenn man nicht gut ausgebildet ist. Und daher muss ich eben sagen, es war wirklich notwendig, dass wir eine Reform haben, die fortwährend über 6 Monate hinaus, das heißt ein 7. oder 8. Monat fortwährend eben den Soldaten, die Soldatin eben ausbildet. Warum? Weil dann eben, und ich war selbst in der Ausbildung im Bundesheer, die sogenannte Festigungsphase eintritt im militärischen Drill. Das heißt, irgendwann einmal, nach so vielen Wiederholungen, sitzt das irgendwann einmal das Gesamte, was man erlernt hat. Und man kann auch in Ausnahmesituationen, und das militärische Handwerk findet überwiegend in Ausnahmesituationen statt,
das kann wieder abrufen.
Kann man es abrufen. Und diese Festigungsphase wäre verloren gegangen mit 6 Monaten plus 2 Monaten.
Jetzt muss ich dich einmal unterbrechen und sagen, aber wir haben dafür jetzt neu dazu bekommen Urlaub. Was ich ja grundsätzlich eine faire Geschichte finde. Aber wenn jetzt so ein Rekrut eben 6 plus 3 Urlaubszeiten bekommt, wird ja wieder was von diesen 9 Monaten minimiert, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau.
Oder gibt es da noch gar keine genaue Ausfertigung?
Ich bin hier ehrlich und ich habe das auch gestern, glaube ich, schon öffentlich gesagt. Die Details
muss man sich anschauen.
Muss man erst einmal klären. Ich glaube, vieles, was in diesem Dokument, was gestern veröffentlicht wurde, drinnen steht, wurde in letzter Minute auch eingefügt. Es war, glaube ich, ein sehr schwieriger politischer Prozess. Und ich möchte vielleicht als Wähler doch sagen, was mich schon beeindruckt hat, war, dass alle 3 politischen Parteien, die involviert waren, eigentlich über den eigenen Schatten gesprungen sind. Man darf nicht vergessen, die ÖVP war bis vor wenigen Monaten komplett gegen eine Wehrdienstverlängerung. Die SPÖ sowieso. Und die Neos forderten ein Berufsheer. Also im Jahr 2025, ich habe einmal gesagt, wer im Jahr 2026 beziehungsweise letztes Jahr 2025 ein Berufsheer fordert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, abgeleitet von
Karl Lagerfeld.
Ja, weil die Situation eine komplett andere ist. Ja. Aber tatsächlich ist es so, eben, dass alle 3 Parteien eben mussten da quasi über den eigenen Schatten springen. Und ich finde, das ist schon ein positiver Schritt. Mhm. Ja.
Geht bei den Neos natürlich auch mit ihrer Einstellung zur Neutralität einher, die sie da immer
Neutralität? Ich glaube, die Neutralität
führen,
war gar nicht
oder,
so sehr das Problem. Ich glaube, es war tatsächlich eine sehr liberale Haltung, wo der Staat nicht intervenieren sollte. Ich habe immer wieder gesagt, man muss unterscheiden, frei nach Isaiah Berlin, dem großen liberalen Philosophen, zwischen der negativen Freiheit und der positiven Freiheit. Negative Freiheit bedeutet, ich wäre quasi in den Wehrdienst zu Zwang verpflichtet, zum Zwangdienst sozusagen, aber dadurch garantiere ich quasi die positive Freiheit für den gesamten Staat, für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Staates. Und was uns, glaube ich, in unserer Debatte oder in unserer Gesellschaft abhanden gekommen ist, sind diese Emotionen, die mal sehr prägend waren für andere Generationen, die natürlich auch ausgenutzt wurden in der Vergangenheit, aber wie zum Beispiel das Prinzip Pflicht oder Ehre, Dienst und so weiter. Mhm. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wie eben diese Konzepte über Jahrhunderte sich entwickelt haben und dann durch andere gesellschaftliche, wichtigere Konzepte, wie sie heute erachtet werden, ersetzt werden. Heute ist zum Beispiel Empathie ganz groß im Vordergrund, das vor 30, 40 Jahren nicht viele interessiert haben. Mhm. Und ich glaube, hier ist irgendwie ein Spannungsfeld eben und darum sehe ich das auch, dass viele Junge nicht wirklich was mit dem Wehrdienst anfangen können, beziehungsweise nicht klar sich klar sind, dass sie eigentlich einen wichtigen Dienst am Staat im Sinne der positiven Freiheit leisten, um quasi der gesamten Gesellschaft hier die Möglichkeit zu geben, sich in einer liberalen Gesellschaft frei zu entwickeln. Eben, ja.
Wobei ich interessant finde, ich meine, da sind wir noch nicht an dem Punkt, weil jetzt ist dieses Modell am Tisch. Ich finde nur interessant, also in ersten Berichten, die ich jetzt auch gesehen habe, dass wir uns natürlich jetzt schon, was wir spüren, dass wir im Juli 2026 sind und da eben viel, seit vor allem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 ohnehin schon einiges getan hat und die Debatte heute sicher anders verläuft als ohne diesen Krieg und ohne diesen Konflikt und ohne andere Kriege. Und ich bin gespannt, wie diese Debatte jetzt die nächsten Tage und Wochen, auf welchen Boden sie fällt. Weil ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, es geht hier wirklich um eine Verlängerung nach vielen, vielen Jahren, wo der Wehrdienst ja nur 6 Monate gedauert hat. Und eine große Empörung sehe ich bis jetzt noch nicht. Ja. Aber ich will jetzt eigentlich gleich eine konkrete Frage an dich stellen, eben an den Militärpraktiker auch. Wenn wir jetzt diese 6+3 haben, und da geht es ja dann auch, also wir haben selbst in einem Leitartikel auch geschrieben von einem Kollegen, dass man das Gefühl hat, da geht es auch um semantisch, eigentlich fast nur um semantische Unterschiede. Aber die konkrete Frage an dich jetzt, was ist der offizielle Unterschied zwischen diesem Grundwehrdienst und zwischen der Übungspflicht, die dann danach kommt? Und wie, also ist das, sind das zwei Gefäße? Wenn man da vom einen ins andere übertritt, muss man da was anderes anziehen oder geht man in eine andere Kaserne? Oder ist das eigentlich alles eins?
Nein, ich habe vor einigen Tagen einen Artikel veröffentlicht und darin habe ich gesagt, dass vielleicht der Politiker, der am meisten der militärischen Sicherheit Österreichs geschadet hat, war der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky. Und daraufhin habe ich ganz viele empörte Zuschriften bekommen, also Majestätsbeleidigung und so weiter. Ist ja trotzdem noch eine große Figur. Ich schätze ihn persönlich sehr. Aber was er gemacht hat in den 70er Jahren mit seinem Wahlkampfspruch oder dem Wahlkampfspruch seiner Partei, 6 Monate sind genug im Wehrdienst. Ja. Er hat damit die Wehrdienstdebatte politisiert, meines Erachtens nach, und die strategische Kultur Österreichs negativ geprägt. 6 Monate waren tatsächlich damals nicht genug. Es gab auch einen großen Protest des Offizierskorps damals und er hat die militärische Expertise quasi zur Seite geschoben, obwohl er sehr viel getan hat für die militärische Landesverteidigung, die umfassende Landesverteidigung, auch für das Bundesheer. Aber er hat damals so einen Präzedenzfall in gewisser Weise für die politische und strategische Kultur des Landes geschaffen. Und was damals eben eingeführt wurde, war quasi eben diese 6 Monate Grundwehrdienst und dann eben verpflichtende Milizübungen. Und was man eben gemacht hat bis, glaube ich, 2004 oder 2005, war, dass eben je nachdem, in welche Waffengattung man quasi gekommen ist, dieses System war ja bis dahin aufrecht, war so, dass man manchmal eben 6 Monate durchgedient hat, manchmal 7 Monate, 8 Monate oder 9 Monate durchgedient hat in einem Stück. Und tatsächlich war für den Soldaten kein wirklicher Unterschied, bis teilweise auf die Besoldung, aber der Soldat selbst hat es überhaupt nicht gespürt. Also ich war noch selbst, also ich habe die Offiziersausbildung gemacht, früher hat das mal ein Jahr freiwillig geheißen, ich glaube, das heißt jetzt wieder ein Jahr freiwillig, das, so hat es auch in der Monarchie damals schon geheißen. Sigmund Freud war zum Beispiel ein einjährig Freiwilliger, seine Söhne waren einjährig Freiwillige, Arthur Schnitzler, also das hat eine lange Tradition. Aber ich bin da auch durch verschiedene Besoldungsstufen gegangen. Ich habe persönlich jetzt nichts gespürt, dass irgendwas Großartiges anders war, nur am Bankkonto. Und das ist jetzt da knapp zusammengefasst. Natürlich gibt es möglicherweise feine Unterschiede, aber was wir tatsächlich haben hier mit diesem Modell, sollte es wirklich so kommen, ist, dass wir 7, 8 Monate, je nach Waffengattungen, Soldaten, Soldatinnen haben, die durchdienen können und dadurch können wir die Soldaten besser ausbilden. Und dann gibt es eben einen zusätzlichen Monat Übungspflicht. Ich hätte mir gerne einen zweiten oder sogar einen dritten Monat eben gewünscht. Das kommt jetzt nicht, aber ich sage immer, mit dem Modell, wie es jetzt ist, es ist nicht ideal, aber wir können zumindest damit arbeiten.
Wäre es nicht auch denkbar gewesen, ein Modell zu finden, dass sozusagen zwischen dem jungen Mann, der wirklich nur das Mindestmaß machen will, also jetzt zum Beispiel 6+3, und dem einjährig Freiwilligen, das gibt es ja immer noch, jemanden, so ein Mittelmodell gibt für die, die sagen, naja, es interessiert mich schon und ich würde schon gerne ein bisschen mehr geben und ich habe vielleicht auch möglicherweise so abwertend, dass jetzt vielleicht klingt, das wirst du nicht gerne hören, ich habe möglicherweise keine andere Alternative momentan im Sinn von, ich weiß jetzt noch nicht genau, was meine Ausbildung sein soll. So eine Art Stufenmodell, ist das nicht auch eine Idee, dass man sagt, die man wirklich nicht gewissen, das ist absolut nichts für mich, aber auch der Zivildienst ist aus irgendeinem Grund nichts für mich, zu dem kommen wir dann ja noch später übrigens, da habe ich auch noch eine Frage.
Ja. Ich musste dazu sagen, ich habe meine Wehrdienstzeit überhaupt nicht gemocht. Ich bin noch immer Milizoffizier und ich bin einfach nicht gern in Uniform.
Und ich bin erstaunlich, jeden, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich bin jeden Sonntag mit einem Grant in die Kaserne gefahren, nach 12 Axing zur Panzertruppenschule. Ich wurde als Offiziersanwärter dort als Aufklärer motorisierter Aufklärer ausgebildet und ich kann mich erinnern, es war wirklich ein Kampf für mich. Und am letzten Tag, wie ich dann abgerüstet bin, bin ich durch das Kasernentor gefahren mit meinem Auto, habe die Fensterscheiben runtergedreht und ganz laut Tagwache von Wolfgang Ambrus gespielt. mit der ewigen Wiederholung, auf Wiedersehen, meine Herren, und jetzt habt ihr mich gern. Bin durchgefahren. Also ich kann komplett empathisch sein, das Wort habe ich ja schon gesagt in diesem Podcast, gegenüber Personen, die nichts damit anfangen können.
Aber wie kommt es dann, dass jemand wie du dann sich so für Militärstrategie interessiert?
Also ich sage es dir, einerseits tatsächlich die Angst vor dem Krieg, also die schöpferische Zerstörungskraft des Krieges, die wirklich also unterschätzt wird. Das Zweite war schon ein großes Pflichtgefühl einfach. Für mich wurde das irgendwie, nicht glaube ich in der Familie, aber irgendwann in meiner DNA ist das drinnen. Das war einfach, ich bin Bürger dieses Landes, das ist meine Pflicht und ich habe das nie in Frage gestellt. Vielleicht hätte ich es in Frage stellen sollen. Und wenn ich das schon mache und quasi die Matura, also ich habe ein Highschool-Diplom, muss ich dazu sagen, ja, und mir wurde dann von der Studienzeit was angerechnet, um das ein Jahr freiwillig zu machen, weil es dürfen ja nur Maturanten machen, ja. War mir ganz klar, dass ich eben diese Offiziersausbildungen mache und habe mir irrsinnig schwer getan während meiner Offiziersausbildung. Aber ich will damit sagen, ich verstehe, wenn du sagst, man könnte auch ein anderes Modell hier wählen, aber tatsächlich ist es so, dass wir einfach keine Zeit haben für Experimente im Moment. Du hast angesprochen, wir haben Jahre versäumt, während andere Länder in die NATO eingetreten sind, während andere Länder teilweise ihre Streitkräfte eben verdoppelt haben, beziehungsweise andere Länder viel mehr in dem Bereich gemacht haben. Wir sind hier extrem langsam gewesen und das muss man auch natürlich dieser Bundesregierung und den Bundesregierungen zuvor ankreiden. Aber wie gesagt, jetzt muss der Blick irgendwie nach vorne gerichtet sein. Wir haben diese Karten, jetzt der politischen Karten quasi präsentiert bekommen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die militärische Einsatzfähigkeit des österreichischen Bundesheers steigern. Und in dieser Hinsicht, ja, es gibt andere Modelle, wobei ich immer wieder sagen muss, das ist genau der Grund, warum ich eben es nicht wirklich geschätzt habe, dass wir hier eine große öffentliche Debatte zu diesen Modellen eben wirklich führen haben müssten, weil es ist enorm komplex. Also jedes Modell, das irgendwie ausschaut, oh, das könnten wir auch übernehmen, wenn man sich es im Detail anschaut, fällt quasi diese Case-Study schnell auseinander und man merkt, wir müssten das umbauen, jenes umbauen. Ich war kein großer Fan, wie die Neos plötzlich dieses skandinavische Modell präsentiert haben, obwohl sie es, glaube ich, aus voller Überzeugung eben auch getan haben, oder eben jetzt plötzlich das Schweizer Modell, dieses Stufenmodell. Also es gibt viele Nachteile, einige Vorteile. Hauptpunkt ist, es gibt etablierte Strukturen im Bundesheer, die müssen wir einfach jetzt so schnell wie es geht eben wiederbeleben. Und hier ist eben es ist tatsächlich schwierig, jetzt da komplett das gesamte Bundesheer neu zu denken. Mhm. Warum? Weil wir tatsächlich, und wir dürfen diese ganze Diskussion halt nie in der Isolation führen, weil oft wird dann geredet, 1%, 2% Verteidigungsausgaben, wir brauchen 55.000 Mann, wir brauchen 110.000 Mann, da. Mhm. Ich muss sagen, was mich eben gestört hat, ist, dass wir eben tatsächlich kein konkretes Bedrohungsszenario in dieser ganzen Diskussion gehabt haben. Du weißt ja, ich habe ein Buch geschrieben, Überfall, wo ich eben genau auf so ein Szenario eingehe. Und tatsächlich ist es so, dass militärische Planung ja abgeleitet wird von verschiedenen Szenarien. Man nimmt ein Szenario, das plausibel erscheint oder das eben die größte Gefahrenlage darstellt, und gegen dieses Szenario, Einsatzszenario, plant man quasi. Dann kommt man, macht man eine Rechnung und sagt, wir brauchen so und so viele Soldaten, so viel Munition, so eine Militärdoktrin, diese und jene andere Fähigkeiten, die wir dann brauchen, ja, und dagegen planen wir. Und wir, bei uns ist diese Diskussion immer so sehr abstrakt. Und das ist eben das Problem. Und ich sage eben, wir haben ein konkretes Szenario, auf das wir uns vorbereiten sollen. Das ist ein möglicher russischer Angriff auf Österreich im Rahmen eines NATO-Russland-Krieges in einigen Jahren. Das ist ein lösbares militärisches Problem. Dafür brauchen wir einen längeren Wehrdienst, den haben wir jetzt. Dafür brauchen wir einige neue Waffensysteme. All das zusammen ist machbar innerhalb der nächsten 10 Jahre, würde ich sagen. Ja. Also wenn die Kirche in Jahrtausenden denkt, dann denkt das Bundesheer oder Streitkräfte normalerweise in Jahrzehnten. Und ein Jahrzehnt geht vorbei, so schnell
das
wie
heißt,
ich mit dem.
Das Ziel muss sein, 2035 so einen Krieg möglicherweise, so einen Überfall, wie du es eben in deinem Buch genannt hast, besser abwehren zu können. Wobei ehrlicherweise, glaube ich, jeder, der uns hier zuhört und vor allem Menschen, die nicht so Militärexperten sind, sich denken, ja, aber gut, das kann ja wohl nicht mit so einer Reform, die wir jetzt hier besprechen, wirklich ihr oder dein Ernst sein, dass sich da was bessert dran.
Ja, doch, doch.
Dass unsere Lage dadurch besser wird.
Doch, das moderne Gefechtsfeld wird bestimmt von dem sogenannten Kampf der verbundenen Waffen. Das ist die Integration von verschiedenen Waffensystemen, einzelnen Soldaten, einzelnen Sensoren, alles zusammen, ja. Und der Schlüssel zum Erfolg auf dem modernen Gefechtsfeld ist eben dieser integrierte Kampf. Das ist quasi, wie jemand, der Einzelkämpfer ist, wird quasi, oder ein Einzelspieler ist auf dem Fußballplatz, wird plötzlich antrainiert, dass er mit der gesamten Mannschaft zusammen ein Tor schießen kann, ja. Und was wir im österreichischen Bundesheer, und das ist nicht nur das österreichische Bundesheer, das ist auch die Schweizer Armee, die deutsche Bundeswehr und so weiter, wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach verlernt, Teamplayer in militärischen Belangen zu sein. Und für das braucht es diesen extra Monat, diese extra 2 Monate. De facto ist es so, dass im Moment 6 Monate dafür verwendet werden, den Soldaten quasi zum Einzelkämpfer, zum Einzelspieler auszubilden. Und das macht den riesigen Unterschied. Der Grund, warum es die hohen Verluste gibt in der Ukraine zum Beispiel, ist, weil weder die Ukrainer noch die Russen diesen Kampf der verbundenen Waffen gut beherrschen. Und es ist quasi so wie, wie heißt dieses Spiel immer, Steine, Schere, Papier. Mhm. Die eine Fähigkeit auf dem Gefechtsfeld negiert oft die andere. Mhm. Und wenn man die eine Fähigkeit hat, kann man den Gegner dadurch emparieren. Und das ist ein ewiges Spiel eben auf der taktischen Ebene, auf der technischen Ebene, auf all den verschiedenen Ebenen eben, wo diese Dialektik der Kriegsführung eben stattfindet. Mhm. Und das ist der Schlüssel. Und okay. Das macht den Unterschied jetzt.
Spannend. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz theoretisch werden. Ich habe Zivildienst angesprochen. Da ist jetzt auch mal beschlossen worden, dass er vorerst nicht verlängert wird, sondern bei 9 Monaten bleibt. Er könnte aber verlängert werden, freiwillig auf 11 Monate. Und wenn die Soldatengrenzzahl unter, glaube ich, 14.000 sinkt,
15.000
dann...
15.000 oder ist es 14? Ich weiß es jetzt 13.000, nicht.
13.900, irgendwas, so 14. Ja, ja. Dann würde eine Art automatisch greifen, dass man ihn doch verlängern muss. Wie siehst denn du das mit dem Zivildienst? Ist er jetzt sozusagen in dem Modell immer noch attraktiver als der Wehrdienst oder nicht?
Ich glaube, dem Wehrdienst sind sehr klare Grenzen gesetzt, was die Attraktion oder Attraktivierung betrifft. Ja. Also keiner geht freiwillig hin, um sich anschreien zu lassen, beziehungsweise um eben tatsächlich militärischen Drill durchzuführen.
Ist aber wie gesagt, wir haben erwähnt Urlaubsanspruch, jetzt gibt es auch zum ersten Mal eine Erhöhung der Besoldung, glaube ich, also 1.000 Euro im Monat. Das ist ja vielleicht auch für manche schon ein...
Gut, ja, Urlaubsanspruch, also man hat auch sonst schon frei bekommen, da hat man muss man aufsalutieren in seiner Uniform und dann eben also zum Rapport, wie das heißt, eben gehen und der kann dann einen Urlaub bewilligen oder nicht. Also wir müssen schauen, wie das ausschaut, ob das auch wieder so ist, dass eben der Kommandant den Urlaub bewilligen kann oder auch nicht bewilligen kann. Ich weiß nicht, ob es dann ein Recht auf Urlaub geben wird. Wie gesagt, die Details wissen
wir
nicht.
Aber es sieht so aus, als ob man sozusagen ein paar Dinge, Hebel ansetzen möchte, um den Wehrdienst hier attraktiver zu machen und vor allem im Verhältnis zum Zivildienst.
Du darfst nicht vergessen, der Zivildienst ist ein Wehrersatzdienst. Mhm. Das ist ein Wehrersatzdienst tatsächlich. Mhm. Und ich bin sehr dafür, dass dieser Zivildienst auch quasi auf die militärische Landesverteidigung ausgelegt wird. Das heißt also im wahrscheinlichsten militärischen Szenario, das ich auch in meinem Buch darlege, ist es eben so, dass es natürlich Angriffe auch auf die zivile Infrastruktur in Österreich gibt. Das heißt also, dass man hier eben mehr Zivildienst in den Blaulichtorganisationen hat oder einsetzt auch im Bereich der schutzkritischer Infrastruktur, vielleicht auch Cyber-Experten, die möglicherweise hier als Zivilisten mehrere Sachen machen können, ja. Ich bin natürlich gegen eine Militarisierung der Gesellschaft, was das betrifft, aber ich möchte auch wirklich unterstreichen, dass das ein Wehrersatzdienst ist. Und Zivildienst ist ja eine breite Palette an Sachen. Es gibt einzelne Sachen, die man macht im Zivildienst, die möglicherweise unter Anführungszeichen schwieriger sind als der Wehrdienst, andere, die auch leichter sind. Das ist schwierig, eben hier im Gesamten eben einen Vergleich aufzustellen. Aber natürlich ist es so, dass meines Erachtens im Gesamten die Freiheitsbeschränkungen, die Härte der Ausbildung, also der Unterschied zwischen Zivildienst und Wehrdienst ist ja schon so, dass hier die Wehrgerechtigkeit ganz klar eben sagen würde, dass man oder für um der Wehrgerechtigkeit willen, dass der Zivildienst verlängert gehört. Und das ist, glaube ich, eines der großen Mankos dieser Reform, die aber eben, ich glaube, primär wegen dem NEOS auch oder Teilen auch der SPÖ nicht möglich gewesen ist. Und dass das eben der politische Kompromiss ist, mit dem wir leben. Und ich sage, wenn ich zumindest 10.000 zusätzliche Grundwehrdiener habe pro Jahr, bis eben diese Regelung eintritt, weil ich glaube nicht, dass wir tatsächlich eben einfach so diese Anzahl an Soldaten, Rekruten erreichen werden, dann kann ich damit leben. Ja. 10.000 ist nicht so gut wie 13.000, 14.000 oder 15.000 Grundwehrdiener, aber es wird das System dadurch trotzdem gestärkt werden und die Einsatzfähigkeit des Bundesheers wird dadurch verbessert.
Jetzt braucht man ja für diese Änderungen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, die Bundesregierung braucht entweder die Stimme der FPÖ oder der Grünen. Beide haben sich jetzt mal in der ersten Reaktion kritisch geäußert. Hast du da irgendwie eine Wahrnehmung, was die Koalition da jetzt noch tun muss, um diese Mehrheit zu erreichen und ob das schaffbar ist? Du hast selbst gesagt, wir müssen eigentlich einen Zahn zulegen, das sollte im Herbst schnell passieren und da keine langen Debatten mehr machen oder absolvieren. Wie siehst du die politische Realität dieses Vorschlags?
Politische Realität, ich bin eben kein politischer Analyst, das ist für mich extrem schwierig. Ich sage vielleicht, also lass es mich vielleicht so formulieren, was steht im Vordergrund? Im Vordergrund steht, dass wir quasi dafür sorgen, dass unsere Soldaten, aber auch unsere Soldatinnen, effektiver für den Einsatz vorbereitet werden. Das heißt, die Chance steigt, dass sie, wenn es zu einem militärischen Ernstfall kommt, eben auch gesund nach Hause kommen. Schutz unserer Bürger, Bürgerinnen. Ich glaube, wenn die drei Regierungsparteien es geschafft haben, über ihren politischen Schatten hier zu springen, dann könnten es auch die anderen beiden Parteien schaffen. Letztendlich arbeiten wir ja alle an einem Ziel, einem sicheren oder militärisch abgesicherten Österreich. Wir sind in einem Zeitalter eben, wo militärische Konflikte zunehmen werden. Wir können sehr viel tun. Und wie gesagt, ich möchte auch jetzt hier keine negative Nachricht allein verbreiten, wenn wir schon über Krieg und Zerstörung und das Bundesheer und so weiter sprechen, sondern einfach sagen, im Vergleich zum Kalten Krieg haben wir wirklich ein militärisch lösbares Problem vor uns in solch einer, ja, in diesem Sicherheitsumfeld. Wir sind von freundlichen Staaten umgeben. Größte potenzielle Aggressor liegt im Osten, grenzt nicht an uns, kann mit einer limitierten Anzahl an Waffensystemen und Soldaten in Österreich aktiv werden, kann natürlich viel Zerstörung verursachen. Wir würden aber nie das primäre Ziel in solch einem Konflikt sein. Nur darauf können wir uns sehr gut vorbereiten, mit tatsächlich minimalen budgetären Mitteln, mit minimalen Freiheitsbeschränkungen. Und in dieser Hinsicht würde ich einfach sagen, ja, ich verstehe die Frustration zum Beispiel in der FPÖ, dass dieses 8+2-Modell nicht kommt. Die FPÖ war auch die Partei, die wirklich über Jahre lang die Einführung von verpflichtenden Milizübungen gefordert hat. Das muss man ihnen auch tatsächlich anrechnen, ja, weil das letztendlich stärkt das eben die Einsatzfähigkeit des individuellen Soldaten auf dem modernen Gefechtsfeld und die Chance, dass er eben gesund nach Hause kommt. Bei den Grünen ist es auch so, dass sie federführend waren, was die Solidarität eben mit der Ukraine betrifft, beziehungsweise haben, glaube ich, auch die Grünen erkannt, dass wir in dieser Wende und einer epochalen Wende uns befinden und dass wir mehr für die militärische Verteidigung tun müssen. Und ich glaube, es ist wirklich nur ein kleiner Schritt, den man hier gehen muss, um tatsächlich zu sagen, okay, vielleicht passt es uns nicht komplett in unsere eigenen Parteiprogramme, weil letztendlich geht es um junge Burschen hier, die wir dadurch eben sicherer machen, beziehungsweise wo wir die Chancen einfach erhöhen, dass sie gesund nach Hause kommen. Sollte es, so unwahrscheinlich viele das auch glauben mögen, es mal zu einem militärischen Ernstfall kommen.
Du bist nicht Teil der Wehrdienstkommission gewesen, oder?
Nein, bin ich nicht.
Warum eigentlich nicht? Weil du wärst prädestiniert dafür, finde ich.
Nein, ich glaube, weil ich bin in der Miliz, ich bin quasi Reserveoffizier, habe aber jetzt da keine andere Funktion in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, was das Kriterium war eben bei der Auswahl. Ich glaube aber, es war tatsächlich so, weil ich von Anfang an, ich kann mich erinnern, ich glaube sogar vor Ausbruch des Ukraine-Krieges war ich bei dir in meinem Podcast, wo ich schon gesprochen habe, dass wir wieder die Milizübungen einführen müssen, dass wir nicht verteidigungsfähig sind. Ich glaube, ich war einfach schon zu sehr behaftet. Also meine Conclusio war schon vorbestimmt in dieser Hinsicht.
Nur kurz zum Rekapitulieren. 2006, glaube ich, wurde dieser einst verpflichtende Milizübungsdienst abgeschafft. Das haben ja viele Experten, so wie du, als Fehler bezeichnet. Das ist also quasi 20 Jahre her, seit man diesen Move gemacht hat. Wie hat sich denn das gesamte Milizsystem seither entwickelt, also oder auch zurückentwickelt?
Ja, also 2006 war die Idee quasi, dass wir die militärische Landesverteidigung nicht mehr brauchen. Das heißt, die wurde klammheimlich eigentlich abgeschafft, ohne jemals Bürgerinnen, Bewohner, Bewohnerinnen Österreichs zu fragen, ist euch das recht?
Mhm.
Damals war auch die Idee, dass wir im Einsätze wie im Irak oder Afghanistan beziehungsweise das österreichische Bundesheer halt im Kosovo, in Bosnien und so weiter, dass das die Zukunft eben des militärischen Berufs sein wird, beziehungsweise in Österreich auch Assistenzeinsätze jetzt bei Katastrophen oder eben zur Grenzsicherung. Tatsächlich wurde dieses Programm weiterentwickelt oder durchgeführt bis ins Jahr 2021 oder beziehungsweise 2022. Man darf nicht vergessen eben, dass die Regierung, die 2021, also bis zum 22. Februar 2022 im Amt war, wollte ja aus dem Bundesheer quasi eine Art Polizeitruppe, zweite Polizeitruppe machen. Also quasi hat auch weiter dafür gesorgt, eben, dass die militärische Landesverteidigung so gut wie abgeschafft wurde. Das konnte man auch damals ablesen in der Struktur, eben wie das Verteidigungsministerium aufgebaut ist. Es ist noch immer jetzt nicht nach militärischen Grundsätzen strukturiert, sondern sehr klar, hat eine sehr klar polizeiliche Note. Viele Probleme, glaube ich, sollte es tatsächlich zu einem Ernstfall kommen, allein wegen der Struktur. Da wird einiges jetzt auch wieder neu gemacht, das finde ich gut, aber letztendlich war es so, dass der Konsens innerhalb der Regierungen war, das österreichische Bundesheer ist quasi eine Art Hilfspolizei mit ein paar Soldaten, halt, die im Ausland sind. Die Miliz hatte in dieser Hinsicht über diese 20 Jahre nur eine einzige Rolle, und das ist quasi dafür zu sorgen, dass österreichische Soldaten eben, dass die Kontingente an der österreichischen Grenze befüllt werden, quasi um eben hier die Grenzen zu überwachen oder eben um die Auslandseinsätze des österreichischen Bundesheers mit Milizsoldaten zu befüllen.
Mhm.
Also militärische Landesverteidigung gab es nicht.
Mhm.
Und erst in den letzten Jahren ist das nach und nach wieder gekommen, eben stärker nach 2022. Aber ich muss sagen, in der Miliz gibt es sehr viele alte, junge Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften, Chargen, die mit sehr viel Herzblut dabei sind, die sehr viel ohne Besoldung, also ohne Bezahlung machen, weil sie wiederum auch an diesem Pflichtgedanken hängen. Und viele, die gleichzeitig bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Also es ist ein Dienst eben im gesamten Staat. Und ich muss immer wieder sagen, also ich zolle jenen Leuten hohen Respekt, die das auch über Jahrzehnte durchgehalten haben. Und man fühlt sich doch immer als Soldat in diesem Land, aber das ist nicht nur in Österreich so, auch in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, doch oft so als Person zweiter Klasse, beziehungsweise ein bisschen eine Witzfigur immer wieder. So, man ist immer so in dieser Soldat-Schweig-Kategorie, weil jedes Mal, wenn man über das Bundesheer redet, erzählt dir irgendeiner über irgendeinen Ausbildner, der irgendwann einmal besoffen, keine Ahnung, nach rückwärts gekippt ist oder ja, die Witze auch.
Ja, es ist
auch
ein spezielles Bild, das man in Österreich
schon.
Hat.
Naja, schon, und es stimmt ja auch so, und man muss immer wieder sagen, also Armeen, die quasi in Friedenszeiten sind oder halt, die nicht jetzt unmittelbar von einer Krise betroffen sind, sind natürlich auch so das Sammelbecken für Personen, die vielleicht andere Berufe verwehrt wurden. Das ist in der Geschichte immer schon so gewesen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das österreichische Bundesheer ja keine Einsatzarmee ist. Das heißt, also wir können an einer Handvoll einem Finger oder zwei Händen aufzählen, wie viele Soldaten tatsächlich im österreichischen Bundesheer in längeren Gefechten verwickelt waren, ja, seit den 1950er Jahren. Das mag jetzt für Außenstehende überhaupt nicht relevant sein, aber es ist sehr relevant für die militärische Kultur des Bundesheers.
Wobei ich auch gleich sagen muss, Kultur, du hast selber gerade gesagt, es verändern sich die Werte und Einstellungen zu gewissen Dingen im Lauf der Geschichte. Und es ist sicher auch ein Faktor, du selbst auch gerade vorher gesagt, nicht jeder will sich anschreien lassen, dass natürlich zum Militär gehört automatisch dieses Gehorsam. Alle müssen der Gruppe folgen, machen etwas, was der Vorgesetzte sagt. Das ist tatsächlich auch etwas, was einfach auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist, würde ich sagen. Und es
total,
ist schwer.
Ja.
Und die Frage ist ja, kann sich diese Kultur so verändern, dass man zwar Befehle erteilt, aber sie auf eine Art und Weise erteilt, dass sie ohne Erniedrigung und ohne Anschreien funktionieren. Und das ist ja
was. Es funktioniert normalerweise ohne Erniedrigung. Also ich hoffe, ich habe noch nie jemanden im Rahmen meines Dienstes erniedrigt. Das Schreien kommt einfach, weil sehr viel Lärm normalerweise herrscht.
Ja.
Auch bei Übungen. Und man muss eben dazu auch sagen, und das habe ich vielleicht nicht erwähnt, ich rede immer vom militärischen Ernstfall, vom Einsatz, aber wenn unsere Soldaten besser ausgebildet sind, dann reduziert sich auch die Chance, dass zum Beispiel Übungsunfälle passieren.
Weil die ja immer wieder, gerade in letzter Zeit, auch wieder immer wieder bekannt wurden.
Auf der ganzen Welt,
Soldaten,
wenn man die Nachrichten liest. Ja, und es sind gefährliche Übungen, die teilweise durchgeführt werden mit scharfer Munition, eben wo die Menschen Soldaten extrem nervös sind, wenn sie eben plötzlich eine geladene Waffe zum ersten Mal in ihrem Leben in der Hand halten. Also ich kann mich selbst erinnern, dass ich nervös war, bevor ich den ersten Schuss mit meinem Sturmgewehr abgefeuert habe, wie ich das erste Mal etwas gesprengt habe, wie ich eine Sprengkapsel in der Hand gehalten habe und so. Also alle diese, wie ich das erste Mal in meinem Panzer war, der eben gefeuert hat und so weiter. Also das sind Sachen eben, die natürlich durch den militärischen Drill, und deshalb gibt es diesen Drill, eben sicherer gemacht werden können, also Abläufe, die sicherer gemacht werden können. Und das darf man eben auch nicht vergessen in dieser ganzen Debatte.
Eine Zahl würde ich mir gerne noch anschauen. Es wird immer wieder gesprochen, dass das Bundesheer derzeit auf dem Papier, du hast es, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, eine Mobilmachungsstärke von 55.000 Mann hat. Aber was genau heißt diese Zahl eigentlich?
Ja, sie heißt eigentlich militärisch nichts. Es wurde einfach irgendwann einmal gesagt, wir haben jetzt eine Mobilmachungsstärke, das bedeutet im militärischen Ernstfall würden quasi Soldaten, die aktiv gerade in Uniform sind, komplementiert werden von Soldaten, die einberufen sind, also die einberufen werden, die quasi in Zivil sind und die dann wieder die Uniform und das Gewehr in die Hand gedrückt bekommen und sagen, okay, ihr seid jetzt in dieser und jener Einheit, die müssten dann ausgebildet werden. Im Falle Österreichs jetzt da noch immer müssen sie 2 Monate ausgebildet werden, um einsatzfähig zu sein. Wir sind ein Milizheer, das heißt also, wir brauchen wirklich die Soldaten in Zivil, um überhaupt irgendetwas machen zu können im Rahmen einer militärischen Landesverteidigung. Und in dieser Hinsicht hätten wir, sollte Russland angreifen, den Russen sagen müssen, bitte gibt es uns eine Vorwarnungszeit von ungefähr 2 Monaten, weil so lange brauchen wir, um zu mobilisieren, quasi das Heer einsatzfähig zu machen.
Aber wer sind die 55.000? Also die, die gerade aktiv sind?
Ja? Nein, das ist die Kombination aus Milizsoldaten, die jetzt da quasi ihren zivilen Berufen nachgehen. Einige von den 55.000 wissen übrigens gar nicht, dass sie noch immer quasi einberufen werden können. Ja, die haben keine Beorderung, das heißt, ihnen, sie sind nicht zugeteilt zu irgendeinem Verband. Die meisten von denen haben auch seit Jahren, möglicherweise Jahrzehnten, nicht geübt. Also die haben das Soldatenhandwerk komplett verlernt, ja. Und dann gibt es einen Kern eben an Berufssoldaten, und also Offizieren, Unteroffizieren und dann Berufssoldaten eben, die Ränge darunter haben, ja, also Chargen nennt man die, Korporäle, Zugsführer und so weiter. Und das Gesamte ergibt dann diese Zahl 55.000. Man muss dazu sagen, aber es gibt keinen militärischen Grund, warum wir ein Heer von 55.000 haben, weil irgendwann einmal wurde einfach gesagt, okay, wir haben eine Mobilisierungsstärke von 110.000. Okay, Sparstift, wir kürzen es einfach um die Hälfte. Und in meinem Buch zum Beispiel, Überfall, und ich weiß, ich mache da immer Schleichwerbung dafür, ich schlüssel ich auf, wie man überhaupt kalkuliert, wie groß ein Heer sein muss oder eine Streitkraft sein muss. Und das schlüssel ich auf und ich komme dann auf eine Stärke, die wir tatsächlich brauchen, von über 100.000 Mann. Und das ist auch ungefähr das, in die Richtung, in der wir uns hinbewegen sollten. Und das lässt sich eben, ja, da gibt es verschiedene Faktoren, ich will dich da nicht langweilen, aber es geht vieles im Heer auch um die sogenannte Rotationsfähigkeit. Das heißt, wenn du einen Mann im Einsatz hast, brauchst du quasi einen Mann, der dahinter steht, der sich auf den Einsatz vorbereitet. Dahinter brauchst du einen, der quasi eine Pause macht. Mhm. Ja, und dahinter brauchst du einen, der quasi sein militärisches Know-how verbessert. Also du hast eine Rotationsschiene von 4. Das heißt also, für einen Soldaten brauche ich eigentlich noch 3 Soldaten
im Hintergrund.
Hintergrund, ja. Und dann musst du auch unterscheiden zwischen quasi der Kampftruppe, also die Soldaten, die tatsächlich kämpfen. Dann gibt es die Kampfunterstützungstruppe, die Soldaten, die kämpfen, unterstützen mit Feuerkraft oder anderen Wirkmitteln oder Aufklärungsmethoden, um denen halt zu zeigen, wo der Gegner ist. Und dann gibt es die Führungs- und Einsatzunterstützungstruppe noch dazu. Ich rede hier von den Landstreitkräften, die quasi dafür sorgen, dass die Kommunikation stimmt, eben, dass die Logistik stimmt, dass die Soldaten genug Munition haben, die kämpfen, dass sie genug zum Essen haben und so weiter. Also nur ein kleiner Prozentsatz kämpft überhaupt tatsächlich unter Anführungszeichen. Ja.
Okay.
Und all das im Gesamten ergibt dann eben die Zahl, die man braucht. Und in Österreich, was ich kalkuliert habe, ist quasi die Zahl an kritischer Infrastruktur, Objekte, die man schützen muss im Rahmen eines russischen Angriffs, dann eben die Luftverteidigung, die aufgebaut werden muss, also jene Einheiten, die quasi dann Drohnen abschießen, die russische Bomber abschießen würden, die russische ballistische Raketen und Drohnen aller Art eben bekämpfen würden, und dann die einzelnen sogenannten Jäger- oder Panzergrenadierbataillone, die dann tatsächlich Gefechte im kleineren Rahmen, und wir reden wirklich nur von Gefechten im kleineren Rahmen, die wir meistern müssen, ja, gegen potenzielle Saboteure oder andere subversive Elemente, wie man das auch nennt, eben die eindringen würden ins österreichische Staatsgebiet, bekämpfen könnte. Und das ergibt dann eine Summe von, ja, man kann das dann je nachdem kalkulieren, 100, 140.000 oder so. Ja.
Okay. Kommen wir zum Ende noch zur Frage, wenn du jetzt komplett freie Hand hättest, jetzt haben wir das Modell, das am Tisch liegt, aber so, was wären denn so quasi, sagen wir, drei Maßnahmen, die du unbedingt noch mit der Reform mit, also auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir wissen die Details noch nicht ganz genau, wir müssen uns anschauen, wie das alles ausgestaltet wird, aber welche drei Dinge würdest du jetzt unbedingt noch für notwendig erachten, um gezielt auch diesen Ausbau des Militärs und der Miliz in den kommenden Jahren durchführen zu können?
Tatsächlich eine Bestätigung, dass wir fortwährend die Soldaten ausbilden können. Das heißt also nicht, dass nach 6 Monaten abgebrochen wird, sondern dass wir tatsächlich für einzelne Truppengattungen, Waffengattungen eben 7, 8 Monate Dienst durchgehend haben. Dass wir dann tatsächlich auch einen Monat Reserveübungen haben, beziehungsweise Milizübungen haben. Also es ist ganz wichtig, durchgehende Dienstzeit. Das zweite wäre tatsächlich, dass wir den Zivildienst, um dafür zu sorgen, dass wir genug Soldaten bekommen, auf 12 Monate erweitern, wenn das geht. Ist wahrscheinlich nicht möglich, sagen wir halt die 2 Monate zusätzlich.
Also statt 9, 11?
Genau, das 9, 11, ja, wenn das möglich ist. Und das Dritte, dass wir tatsächlich, und ich weiß, ich bin in dieser Hinsicht wahrscheinlich voreingenommen, dass wir tatsächlich auch auf die militärische Expertise des Generalstabs und der militärischen Fachleute in Uniform, also ich nehme mich da jetzt persönlich raus, ja, hören, was eben einzelne Probleme von diesen politischen Vorschlägen tatsächlich eben, betrifft. Und ich glaube, wenn ich einen vierten Punkt aber nehmen kann, ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns tatsächlich damit auseinandersetzen, eben mit dieser Idee. Und wir müssen nur mal, dass wir es verstehen, also warum wir das alles tun, mit der Idee, dass wir tatsächlich Ziel von militärischen Angriffen sein können hier in Österreich, dass wir einiges machen müssen, dass das aber alles im Rahmen ist, dass wir die Gesellschaft nicht militarisieren müssen, ja, dass wir auch nicht jetzt da größere Abstriche machen, was zum Beispiel der Sozialstaat oder andere Dinge betrifft, ja, dass das alles im Rahmen eigentlich passiert und dass wir ein lösbares militärisches Problem haben. Und wenn wir nur ein bisschen mehr machen, können wir uns gut darauf vorbereiten. Und das Gute an diesem Abschreckungsprinzip militärische Stärke wird ja auch nicht dafür quasi aufgebaut, um Konflikte zu führen oder Kriege zu führen, sondern vor allem, um sie zu verhindern durch Abschreckung, ja, um eben auch tatsächlich zu realisieren, dass wenn wir einzelne Schritte setzen, wäre das Schönste, wenn wir all diese ganze Ausrüstung, diese ausgebildeten Soldaten nie in den militärischen Ernstfall schicken müssten, weil dann hätten wir quasi möglicherweise, weil man kann es ja nie genau evaluieren, sehr viel richtig gemacht, was unsere Politik betrifft.
Da muss ich immer dran denken, wir haben schon einmal einen Podcast gemacht, der Spruch, der immer auf der Zunge liegt, wie heißt der, rüste im Frieden, dann hast du...
Na, ich glaube 2021 habe ich das schon gesagt, ja, genau. Ja, von Vegetius, einem spätrömischen Strategen und General, wer den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten, das ist das Prinzip der Abschreckung. Ich sage immer, Abschreckung, militärische Abschreckung ist das Schlimmste aller Prinzipien, eben um Kriege zu verhindern, bis auf alle anderen.
Lieber Franz Stefan Gadi, danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank.
Das war Was wichtig ist, heute am 28. Juli mit meinem Gast Franz Stefan Gadi. Fix ist die Wehrdienstreform, wie gesagt, noch nicht. Denn erst muss sich entscheiden, ob die FPÖ oder die Grünen im Parlament mitgehen. Wir bleiben jedenfalls dran am Thema. Reicht Ihnen diese Reform eigentlich oder hätten Sie sich mehr erwartet? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung und freue mich, wenn Sie uns schreiben an podcast@diepresse.com. Alle Texte zur Wehrdienstreform sowie einen Link zum Buch von Franz Stefan Gadi, Überfall, wenn der Krieg zu uns kommt, stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes. Kommen Sie gut durch die Woche und bis bald.